Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Vor ungefähr 3 Wochen wurde in Berlin der Entwurf für den Bundeshaushalt im nächsten Jahr vorgestellt. Und der Aufschrei war groß, denn es soll offenbar viele Kürzungen im Bildungs- und Forschungsbereich geben. Unter anderem an den Fachhochschulen bzw. an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Darüber sprechen wir heute hier bei Campus und Karriere. Außerdem geht es noch um ukrainische Studierende hier in Deutschland. Das alles mit mir am Mikrofon, Mathis Jungblut. Schön, dass Sie dabei sind. Viel los in der deutschen Forschungslandschaft gerade, denn das Bundesforschungsministerium hat Budgetkürzungen angekündigt in vielen Bereichen. Für die Hochschulen der angewandten Wissenschaften hat das BMBF zum Beispiel angekündigt, dass ein 75 Millionen Euro schweres Förderprogramm ab dem nächsten Jahr wegfallen soll. Gleichzeitig soll eine Agentur für Transfer und Innovation, kurz DATI, aufgebaut werden. Die soll dann idealerweise die Förderung der anwendungsorientierten Forschung übernehmen. Ich sage idealerweise, denn viele Details dazu, die kennt man noch nicht. Und darüber habe ich vor der Sendung mit Nikolai Müller-Bromley gesprochen. Er ist der Präsident des Hochschullehrerbundes und ich habe ihn als erstes gefragt, das alte Förderprogramm gestrichen, dafür wird die DATI aufgebaut, die jetzt schon lange gefordert wurde. Ist das gut oder ist das eher schlecht?
Wir haben als, ich glaube, erster Verband überhaupt ein Konzept einmal auf den Tisch gelegt, indem wir gesagt haben, wir schlagen vor 3 Förderlinien. Erstens Ideen aus den Hochschulen für angewandte Wissenschaften heraus sollen gefördert werden. Zweitens die Kooperationen, das wird wahrscheinlich dann oder wäre nach unserer Vorstellung der zentrale Punkt einer solchen DATI, Kooperationen zwischen PartnerInnen auf der Hochschulseite auf der einen Seite und außerhalb der Wissenschaft, also Unternehmen, Institutionen der Gesellschaft auf der anderen Seite, um Innovationen umzusetzen. Und dritte Förderlinie könnte nach unserer Vorstellung sein, eine innovationsinfrastrukturbezogene Förderung, mit dem man dann gezielt die regionale Entwicklung in bestimmten Bereichen fördern könnte.
Ja, und ich verstehe Sie richtig, dass wenn die DATI so ausgelegt ist, wie Sie das gerade beschrieben haben, dann wäre die Streichung des Programms vom Bundesforschungsministerium nicht ganz so schlimm?
Ja, es käme natürlich dann immer noch darauf an, wie die Mittel innerhalb dieser Förderlinien verteilt werden, aber das wäre schon mal ein positiver Aspekt. Der zweite noch offene Punkt ist, wer eigentlich an diesen Fördermitteln dann partizipieren wird. Es ist natürlich immer so, wenn irgendwo neue Mittel bereitgestellt werden und der Aufwuchs in den nächsten Jahren für die DATI im Entwurf des Haushaltsplans sieht ja erst einmal ganz eindrucksvoll aus. Das geht ja bis in die Nähe von 600 Millionen Euro dann pro Jahr, ich glaube in 2027. Das weckt natürlich immer Begehrlichkeiten. Und die Frage ist, wer wird an diesen Mitteln partizipieren? Die kleinen und mittleren Unis stehen schon im Koalitionsvertrag, übrigens ein Begriff, den es bisher nicht gab. Und uns erschließt sich als Berufsverband der Professorinnen und Professoren an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften nicht so ganz, was gerade kleinere und mittlere Universitäten, deren Aufgabe ja nicht die anwendungsorientierte Forschung ist, prädestiniert, in diesem Programm mitzuwirken. Aber nun gut, das ist sicherlich politisch irgendwie gewollt. Dann gibt es die großen Universitäten, die im Moment natürlich auch sagen, warum sollten wir denn ausgeschlossen werden? Wir machen doch in bestimmten Bereichen auch anwendungsorientierte Forschung. Das heißt also, es ist noch nicht klar, wer von diesen Mitteln partizipieren wird. Und eins geht natürlich nicht, dass man die bisherigen Mittel für Hochschulen für angewandte Wissenschaften in die DATI transferiert und dann gleichzeitig aber sagt, bei den DATI-Mitteln können jetzt auch noch andere AkteurInnen partizipieren, denn das würde dann ja unter dem Strich zu einer Verringerung der Forschungsmittel für Hochschulen für angewandte Wissenschaften führen. Und das wäre, glaube ich, weder im Sinne unserer Hochschulen noch im Sinne der Gesellschaft.
Wie attraktiv wären denn dann die HAWs noch, wenn das so passieren würde?
Naja gut, also wir hoffen natürlich, dass es so erst einmal nicht kommen wird. Und ich kann immer nur sagen, es hat ja in den letzten Jahren eine deutliche Konvergenz der verschiedenen Hochschularten gegeben, vor allen Dingen natürlich der beiden großen Hochschularten, der klassischen Universität und der HAW. Und die Attraktivität unserer Hochschulen wird sicherlich auch in Zukunft immer noch beruhen, und das ist das ich glaube, einzige wirklich klare, typenbildende Unterscheidungsmerkmal, dass die Professorinnen und Professoren an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften eben über diese schon erwähnte Doppelqualifikation verfügen, dass wir also nicht nur im Elfenbeinturm der Wissenschaft groß geworden sind, sondern dass wir auch außerhalb der Wissenschaft gezeigt haben in der beruflichen Praxis, dass wir wissenschaftliche Erkenntnisse transferieren können in die berufliche Praxis. Und ich glaube, das ist es, was unsere Hochschulen attraktiv macht, einerseits für die Studierenden, die ja auch oft einen Praxisbezug in ihrem Studium sich wünschen, aber eben auch in der Wissenschaft, weil ja die großen Fragen, wie gesagt, eher anwendungsorientiert sind und übrigens auch interdisziplinär sind. Auch das ist ja ein Merkmal unserer Hochschulen.
Der endgültige Haushalt, der wird ja erst im September verabschiedet. Jetzt beginnen natürlich, ich habe das vorhin schon angesprochen, gerade viele Diskussionen um viele Einsparungen und Einsparungspläne. Wie nehmen Sie diese Diskussion wahr? Müssen Sie jetzt das bezahlen, was in den letzten 2-3 Jahren ausgegeben wurde?
Naja, wir sind natürlich noch am Anfang der Diskussion. Insofern hoffen wir ja, dass sich noch einiges bewegen wird. Aber natürlich ist nicht zu verkennen, dass die Bedingungen in den letzten 2-3 Jahren, ich vermute mal, wir meinen gemeinsam, zum einen natürlich die Folgen der Corona-Pandemie, zum zweiten jetzt den Angriffskrieg gegen die Ukraine, dass die Bedingungen sind natürlich schlechter geworden für die Forschung. Aber man muss natürlich auf der anderen Seite bedenken, gerade die Forschung ist ja das Einzige, was wirklich eine echte Quelle unseres Wohlstands, den wir doch erhalten wollen, ist. Rohstoffe haben wir ja nicht. Also wir müssen unsere Gesellschaft innovativ umgestalten. Und ich glaube, dass das auch die Politik so sieht. Man kann das ja auch im Koalitionsvertrag sehen. Alleine schon, dass wir überhaupt über die Gründung einer DATI reden, ist ja in diesem Sinne ein Schritt in die richtige Richtung. Und insofern bin ich im Moment noch guter Hoffnung, dass trotz der Restriktionen die Forschung jetzt nicht ganz hinüberfallen wird.
Ja, dann werden wir sehen, was da im September beschlossen oder verabschiedet wird. Über die Pläne des BMBF und die Förderprogramme für Fachhochschulen und HAWs, darüber habe ich gesprochen mit Nikolai Müller-Bromley. Er ist der Präsident des Deutschen Hochschullehrerbundes. Vielen Dank für das Gespräch.
Herzlichen Dank auch Ihnen. Auf Wiederhören.
Campus und Karriere, auch auf Twitter.
Twittern Sie mit?
DLF Bildung.
Und beim Thema Bildungsfinanzierung bleiben wir auch morgen bei Campus und Karriere ab 14.05 Uhr mit meinem Kollegen Armin Himmelrath. Und der erklärt uns jetzt, was Sie da genau erwartet.
Man kann ja durchaus so ein bisschen den Eindruck haben, als wäre die Bildung mal wieder ganz oben auf der Streichliste. Wir bekommen Nachrichten, dass zum Beispiel die Bundesregierung beim Deutschen Akademischen Austauschdienst sparen will. Also in schwieriger Haushaltslage wird der Rotstift wieder Richtung Bildung gezückt und wir wollen darüber reden, ob das denn so funktionieren kann, beziehungsweise was man tun kann, um die Bildung vor zu großen Streichungen, vor zu großen Kürzungen im Haushalt bewahren zu können. Natürlich wie immer auch mit Ihnen, den Hörerinnen und Hörern.
Genau, Sie können jetzt schon schreiben an campus@deutschlandradio.de oder anrufen unter 00800 4464 4464. Seit Beginn des Krieges in der Ukraine sind viele Menschen aus der Ukraine hier nach Deutschland geflüchtet. Darunter natürlich auch viele Studierende, die ihr Studium hier an deutschen Hochschulen fortführen wollen. Aber aus verschiedenen Gründen ist das nicht so leicht. In erster Linie ist da natürlich die Sprachbarriere, die bei vielen erstmal verhindert, dass man ohne Unterbrechung einfach weiter studieren kann. Deswegen heißt es für viele oft erstmal Deutsch lernen. Matthias von Lieben hat sich an der Uni Regensburg umgehört, wie ukrainische Studierende sich da an ihrem neuen Studienort eingelebt haben.
Als die russische Armee Ende März ihre Angriffe auf die südukrainische Hafenstadt Odessa erweiterte, entschied sich Jelisaweta Smiljan zu fliehen. Mit dem Zug und dem Bus ging es für sie nach Regensburg, in ein neues Leben an einer neuen Uni.
Es ist schön, dass ich hier bin, dass ich weiter studieren kann, aber manchmal fühle ich mich traurig, denn meine Familie in gefährlich ist.
Ihr Vater darf nicht ausreisen, wie jeder Mann unter 60 Jahren. Und ihre Mutter wollte bei ihm bleiben, trotz der wiederkehrenden Bombenangriffe. Ihren Germanistik-Bachelor hat die 20-Jährige noch in der Ukraine gemacht. Jetzt ist sie als Gaststudentin für den Master Germanistik in Regensburg eingeschrieben. Für das Wintersemester hat sie sich als reguläre Studentin beworben. Wird sie genommen, hätte sie Anspruch auf BAföG. Eine Neuerung, die die Bundesregierung Anfang Juni für regulär immatrikulierte Studierende mit ukrainischem Pass eingeführt hatte.
Ich habe noch nicht alle Unterlagen geschickt, denn ich habe noch nicht alle Unterlagen. Zum Beispiel, ich habe noch kein Hochschulabschlusszeugnis und deshalb hoffe ich, dass das geht.
Sie rechnet aber damit, dass das Zeugnis bald bei ihr ankommt. Und bisher war die Universität Regensburg bei den Bewerbungsfristen recht kulant. Generell gilt für ukrainische Studieninteressierte, wer mindestens ein Jahr Studienzeit und die für den entsprechenden Studiengang notwendigen Sprachkenntnisse nachweisen kann, darf eine deutsche Uni besuchen. Jelisja Wetter muss daher zusätzlich noch eine DSH-2-Prüfung bestehen, der Nachweis für ihre Deutschkenntnisse auf dem erforderlichen Niveau C2. Bei ihr wohl Formsache. Nicht jedoch bei den meisten der aktuell insgesamt 35 eingeschriebenen geflüchteten UkrainerInnen.
Das große Thema ist tatsächlich das Thema der Sprachvoraussetzungen,
sagt Elli Wunderlich vom International Office der Uni.
Alle unsere Bachelorstudiengänge sind in deutscher Sprache. Und in dem Moment, wo die eine Einschreibung haben möchten in ein Bachelorstudium oder in ein Staatsexamensstudium, geht kein Weg an dieser Deutschprüfung vorbei, die sie dann einfach schaffen müssen.
Schnell stellte die Uni daher einen Anfängersprachkurs auf Sprachniveau A1 auf die Beine. 26 ukrainische Studierende besuchen den Kurs aktuell dreimal die Woche und bereiten sich, wie die 19-jährige Xenia Ljapina, auf ihre Abschlussprüfung Ende Juli vor. Ist sie zuversichtlich?
I'm not sure about me now.
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich werde mich so gut wie möglich vorbereiten.
Prepare as much as I can.
Xenia studiert eigentlich seit 2 Jahren Journalismus in Kiew. Im April ist sie mit ihrer Mutter, ihrer Schwester und ihren Großeltern geflohen. Zu Hause wurde es ihnen zu gefährlich.
Mein Traum ist, dass der Krieg diesen Sommer endet und ich zurückkehren kann nach Hause, in mein Leben. Aber die Möglichkeiten, die Deutschland den Ukrainern bietet, erlauben es mir, mein Leben in 2 Ländern zu planen.
An der deutlich größeren Universität Köln können geflüchtete Studierende aus der Ukraine wie alle anderen Geflüchteten die normalen studienvorbereitenden Deutschsprachkurse ab Sprachniveau B1 besuchen. Ab August gibt es aus Rektoratsmitteln noch einen zusätzlichen Kurs nur für ukrainische Geflüchtete. Bisher gibt es dafür 25 Anmeldungen. An der Freien Universität Berlin wiederum, die seit Kriegsbeginn rund 500 Anfragen aus der Ukraine erreichten, wurden zum Sommersemester gleich 2 Deutsch-Einsteigerkurse für je 20 Studierende etabliert. Mehr als 2/3 von ihnen stammt aus Drittstaaten, zum Beispiel aus Marokko oder Nigeria. Sie alle hatten vor Kriegsbeginn ebenfalls in der Ukraine studiert. Die Mehrheit der aus der Ukraine geflüchteten Studierenden wird wegen der fehlenden Deutschkenntnisse wohl frühestens zum Wintersemester 2023 regulär an einer deutschen Hochschule studieren können.
Jeden Monat vergibt der Stifterverband einen mit 500 Euro dotierten Preis, mit dem er Projekte auszeichnet, die in besonderer Weise das Leben und Lernen an der Schule bereichern, die sogenannte Schulperle. In diesem Jahr hat die Schulperle das übergeordnete Thema Lernen aus der Pandemie. Und im letzten Monat ging sie ins Saarland, nämlich an die Kettlerschule in Schmelz im Landkreis Saarlouis. Da ist aus einem Lockdown-Projekt ein dauerhaftes Engagement entstanden, das unter anderem die Generation miteinander ins Gespräch bringen soll. Ein wichtiges Thema in diesen Zeiten also. Und Anke Schäfer war für uns in Schmelz mit dabei.
Wir sitzen in einem gläsernen Multifunktionsraum auf dem Gelände der Kettlerschule Schmelz, der Gemeinschaftsschule, in der die Initiative Schmelz rückt zusammen entstanden ist.
Die ursprüngliche Idee zum Helfen kam in der Corona-Zeit von meiner Klasse und mir als Vertrauenslehrer,
sagt Boris Gillet, Lehrer an der Kettlerschule. Die Schülerinnen und Schüler wollten Menschen helfen, die in der Pandemie besonders gelitten haben, zum Beispiel einsam waren. Der Blick fiel auf die Bewohnerinnen und Bewohner des Vitarium-Pflegewohnheims. Johanna, Schülerin in der 10. Klasse, erinnert sich.
Wir haben verschiedene Gedichte geschrieben. Wir haben auch Kekse ausgeteilt. Zu Ostern haben wir so Blumenstecker gebastelt und wir haben Origami gefaltet.
Zu Beginn der Pandemie mussten die Gaben per Post innerhalb des 16.000 Seelenortes im Nordsaarland verschickt werden. Später konnten sich Schüler und Pflegeheimbewohner auch persönlich treffen.
Ein sehr schöner Moment war zum Beispiel, als wir an Ostern das Vitarium besucht haben. Dann haben wir uns draußen in den kleinen Vorgarten gesetzt. Dann haben wir da einfach zusammen gesessen und haben geredet. Und es war einfach ein sehr schöner Moment, wo man auch gemerkt hat, dass beide Seiten sich gefreut haben.
Die Beziehungen wurden enger und rissen nicht mehr ab. Zu Weihnachten wurden die Schülerinnen wieder aktiv, erinnert sich David, auch in der 10. Klasse. Sie wollten die Menschen zum Lachen bringen.
Wir hatten zur Weihnachtszeit extra für auch das Seniorenheim einen Adventskalender gestaltet, in dem wir ein paar lustige Videos gedreht haben, unter anderem auch Gedichte dort geschrieben haben und damit halt auch die Senioren im Altersheim eine schöne Weihnachtszeit haben und diese genießen können.
Und der Austausch blieb keine Einbahnstraße. Die Bewohner des Vitariums haben sich auf ihre Weise bedankt. Es sind nicht nur Senioren, auch junge Pflegebedürftige wohnen dort. Roswitha Schirrer zum Beispiel, 56 Jahre alt. Sie hat einen der Glückssteine gestaltet, der den Schülerinnen bei den Prüfungen helfen sollte.
Alle Formen, Name drauf, machen aber drauf gemalt. Aber schwere Arbeit war, den Namen drauf zu schreiben.
Stefanie Henschler, Ergotherapeutin, die die soziale Betreuung im Vitarium leitet, hat dafür gesorgt, dass die Glücksbringer rechtzeitig zu den Prüfungen zur Hand waren.
Tütchen gemacht, Glückssteine reingelegt und haben die dann vorbeigebracht.
Aber natürlich ging es bei dem Projekt Schmelzrück zusammen nicht nur um diesen bilateralen Austausch zwischen Schülern und Schülerinnen und Pflegebedürftigen, Boris Gillet.
Wir haben den Preis Schulperle dafür bekommen, dass wir in der Gemeinde so zusammenarbeiten. Und das geht nicht nur von der Schule und vom Vitarium aus, sondern es geht auch über mehrere Partner. Zum Beispiel hat sich das Kaufhaus Schmelz oder der Gewerbeverein hier gemeldet und hat dann sehr viel mitgeholfen und mitgemacht. Es haben auch die Grundschulen geholfen und auch die Gemeinde und der Bürgermeister haben sich gut eingebracht.
Mit vielfältigen Aktionen. Für den wegen des Lockdowns in finanzielle Nöte geratenen Pferdehof vor Ort etwa. Die Jugendlichen sammelten 1.300 Euro, indem sie von ihnen selbst hergestellte Osterüberraschungstüten auf dem Wochenmarkt verkauften. Eine Spendenaktion für das örtliche Kino wurde auch initiiert. Und das Projekt geht weiter. Anfang Juli, wenn die Zehntklässler sich verabschieden, um aufs Berufsbildungszentrum zu gehen, wo sie Abitur machen wollen, sind die Schülerinnen und Schüler der 5. Klassen eingeladen ins Pflegeheim. Stefanie Henschler.
Eine Kollegin von uns hatte die tolle Idee, ihre Haustiere mitzubringen. Zu denen gehören Vogelspinnen, Echsen und Schlangen. Das interessiert Kinder eigentlich immer und da kann man Senioren und Kinder richtig gut zusammenführen. Man schaut sich das an und redet darüber, kommt so viel leichter in Kontakt.
Mit oder ohne Pandemie, Schmelz rückt auf jeden Fall immer weiter zusammen. Dafür werden wir alle zusammen sorgen.
Campus und Karriere. International.
Es ist etwas mehr als ein Jahr her, dass in Kanada ein ziemlich grausames Kapitel der Bildungsgeschichte öffentlich wurde, das etlichen Schülerinnen und Schülern aus indigenen Familien das Leben kostete. Zwischen 1870 und 1996 sind fast 150.000 Kinder von ihren indigenen Familien getrennt und auf spezielle Schulen geschickt worden, um sie zur Anpassung zu zwingen. Die meisten dieser Schulen wurden von der katholischen Kirche betrieben und deswegen will Papst Franziskus jetzt mit einem Besuch in Kanada ein Zeichen der Entschuldigung setzen. Peter Mücke berichtet darüber.
Für viele war der Fund ein Schock. Im Mai vergangenen Jahres entdeckten Wissenschaftler auf dem Gelände der ehemaligen Residential School in Kamloops im Westen Kanadas rund 200 unmarkierte Gräber. Für Diana Jules keine Überraschung. Anfang der 60er Jahre war sie selbst Schülerin an diesem landesweit größten Internat für Kinder aus indigenen Familien.
We had heard stories of children being buried.
Wir haben immer wieder Geschichten gehört, dass hier Kinder begraben worden sind, aber wir wussten nichts Genaues, wir waren ja selbst Kinder. Später haben mein Onkel und mein Vater, die auch hier auf der Schule waren, erzählt, dass Jungen manchmal nachts aufgeweckt worden sind, um ein Loch zu graben, angeblich um einen Baum zu pflanzen.
dig a hole for apple trees.
Knapp 140 solcher Schulen gab es in ganz Kanada. Zwischen 1870 und 1996 sind rund 150.000 Kinder von Ureinwohnern und gemischten Paaren in diese Internate gesteckt worden, um sie zur Anpassung an die weiße Einwanderergesellschaft zu zwingen. Erklärtes Ziel, dem Kind den Indianer austreiben. Meist wurden diese Schulen im Auftrag der kanadischen Regierung von Kirchen und Religionsgemeinschaften betrieben. Drei Viertel davon von katholischen Orden, auch die Schule in Kamloops.
The Catholic Church holds our records. For all of this.
Die katholische Kirche hält noch immer Aufzeichnungen unter Verschluss über all die Kinder, die hier missbraucht worden sind, die hier gestorben sind. Es gab Mädchen, die von Priestern und Lehrern vergewaltigt wurden. Die Babys haben die Nonnen dann im Heizkessel verbrannt.
And they were burnt in incinerators.
Jahrelang hat eine Kommission versucht, die Geschichte der kanadischen Umerziehungsheime aufzuarbeiten. Viele der Kinder waren dort physischer, psychischer und sexueller Gewalt ausgesetzt. Mindestens 4000 Jungen und Mädchen sind in den Internaten gestorben, meist an Unterernährung und Seuchen. Die Dunkelziffer dürfte weit höher liegen. Beim System der Residential Schools habe es sich um kulturellen Völkermord gehandelt, heißt es im Abschlussbericht 2015. Die katholische Kirche tat sich lange schwer mit der Aufarbeitung. Beim Besuch mehrerer indigener Delegationen im Vatikan sprach Papst Franziskus im Frühjahr erstmals eine offizielle Entschuldigung aus, die er jetzt auf kanadischem Boden erneuern will.
I think it's a symbol.
Für mich ist das nicht mehr als Symbolik. Sie sollten lieber Geld zur Verfügung stellen oder ihre Archive öffnen. Alles andere sind Lippenbekenntnisse, die nichts wirklich bewegen. Der Besuch ist nur eine leere Geste für mich. In der Tat ist die Reise von Papst Franziskus innerhalb der indigenen Gemeinschaften umstritten. Manche sehen ihn so kritisch wie Diana Jules. Für andere ist er eine lang ersehnte und geforderte Geste der Anerkennung für die Opfer des Schulsystems. Nach langem Zögern haben die kanadischen Bischöfe inzwischen zugesagt, in den kommenden 5 Jahren 30 Millionen kanadische Dollar, umgerechnet rund 23 Millionen Euro, in einen Fonds für indigene Versöhnung einzuzahlen, mit dem lokale Aufarbeitungsprojekte finanziert werden sollen. Und William McGrattan, der Bischof von Calgary und stellvertretende Vorsitzende der kanadischen Bischofskonferenz, hofft, dass auch der Papstbesuch ein wichtiger Schritt zur Aussöhnung sein kann. Ich vertraue darauf, dass der Besuch heilsam ist. Manchmal erkennen wir erst Jahre später, wie bedeutend und wichtig manche Ereignisse sind. Und deshalb glaube ich, wir müssen Vertrauen haben und geduldig sein, dass das vielleicht in diesem Fall auch so ist. Situation.
Mein Name ist Mathis Jungblut, das war Campus und Karriere. Schön, dass Sie dabei waren.